Heute ist Donnerstag, der 27. November 2025. Willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo alle zusammen.
Ein herzliches Willkommen an alle unsere Hörerinnen und Hörer.
Wir beginnen unseren Rückblick auf aktuelle Ereignisse mit einer Diskussion über die Einwanderungspolitik Dänemarks. Viele europäische Länder überlegen, sie zu übernehmen. Anschließend sprechen wir über ein Verbot von Social Media für Kinder unter 16 Jahren, das in Australien eingeführt wurde. In unserem Wissenschaftsthema geht es diese Woche um das Küssen. Evolutionsbiologen sagen, dass es den ersten Kuss schon vor über 16 Millionen Jahren gab. Und wir beenden den ersten Teil des Programms mit einer Diskussion über einen neuen Rekord bei einer Auktion von Sotheby's. Gustav Klimts Gemälde Bildnis Elisabeth Lederer erzielte einen Rekordpreis von 236,4 Millionen Dollar.
Bei derselben Auktion wurde eine Toilette aus massivem Gold für gerade mal 12,1 Millionen Dollar versteigert. Das sind nur ein wenig mehr als 2 Millionen Dollar über dem aktuellen Goldpreis der Toilette.
Und was sagt uns das, Michael? Nein, warte. Darüber wollen wir später diskutieren. Jetzt erzähl uns bitte, worüber wir im zweiten Teil des Programms sprechen werden.
Der Rest des Programms ist der deutschen Sprache und Kultur gewidmet. Die heutige Grammatiklektion konzentriert sich auf Flavoring Particles, Modalpartikel Part 2. Wir sprechen über das Lieblingsgetränk der Deutschen in der Vorweihnachtszeit, Glühwein. Die Preise auf den Weihnachtsmärkten durchbrechen an manchen Orten die Grenze von 5 Euro pro Becher. Das sorgt für Unmut. Allerdings ist es nicht schwierig, Glühwein selbst zu machen. Deutschland trauert um die berühmten Kessler-Zwillinge, die einmal die schönsten Frauen der Welt genannt wurden. Die beiden Schauspielerinnen, Tänzerinnen und Sängerinnen waren ihr Leben lang unzertrennlich. Sie fühlten sich pudelwohl, zusammen und auf der Bühne. Das ist auch unsere Redewendung für diese Woche. Sich pudelwohl fühlen.
Interessante Themen. Dann können wir jetzt mit unserem Programm beginnen. Los geht's!
Asylpolitik in Europa. Andere europäische Länder überlegen die Übernahme des strengen Einwanderungssystems Dänemarks.
Die Einwanderungspolitik Dänemarks findet in ganz Europa Aufmerksamkeit als ein mögliches Vorbild für den Umgang mit Asylbewerbern. Seit 2019 widersetzen sich die Sozialdemokraten dort erfolgreich dem generellen Trend der abnehmenden Unterstützung für Mitte-Links-Parteien in Europa. Der dänische Ansatz, die Asylregeln zu verschärfen und gleichzeitig die Integration zu fördern, setzt in einer Zeit des zunehmenden Populismus ein deutliches Zeichen. Zu den Maßnahmen Dänemarks gehören eine an Bedingungen geknüpfte Familienzusammenführung, ein befristeter Flüchtlingsstatus und strengere Integrationsauflagen. Dadurch ist die Zahl der Asylanträge auf den niedrigsten Stand seit 40 Jahren gesunken, was dazu geführt hat, dass 95% der Antragsteller, deren Antrag abgelehnt wurde, abgeschoben werden. Kritiker argumentieren jedoch, dass diese Politik das Gefühl der Hoffnungslosigkeit und Diskriminierung fördern könnte. Das dänische System hat die britische Labour-Regierung beeindruckt, die vor kurzem eine radikale Überholung der britischen Asylpolitik gefordert hat. Angesichts der weltweit zunehmenden Problematik der Zwangsvertreibung könnte das dänische Modell Einfluss darauf haben, wie andere Länder, darunter auch Großbritannien, ihre Asylpolitik als Reaktion auf die anhaltenden globalen Krisen umgestalten.
Also, ich habe gemischte Gefühle. Ich verstehe, dass eine bessere Kontrolle notwendig ist. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass eine vollständige Übernahme des dänischen Modells Menschen, die wirklich Hilfe brauchen, die Tür vor der Nase zuschlagen könnte.
Aber sieh es doch mal aus einer anderen Perspektive. Durch die Reduzierung der Anträge und die effiziente Abschiebung von 95% der abgelehnten Personen konzentriert Dänemark seine Ressourcen auf Menschen, die wirklich Anspruch auf Asyl haben.
Aber was ist mit dem humanitären Aspekt? Selbst wenn jemand abgelehnt wurde, kann er immer noch in Gefahr sein oder Not leiden. Es erscheint mir etwas brutal, Leute einfach so abzuschieben.
Was das System braucht, ist ein gutes Gleichgewicht zwischen Mitgefühl und Umsetzbarkeit.
Sicher, aber ich mache mir Sorgen um die Botschaft, die damit vermittelt wird. Es könnte Menschen, die wirklich Asyl brauchen, davon abhalten, überhaupt einen Antrag zu stellen.
Vielleicht muss der Bewertungsprozess kontinuierlich optimiert werden, wobei die Kriterien für die Gewährung von Asyl beibehalten werden.
Das klingt vernünftig. Ein differenzierterer Ansatz könnte hilfreich sein. Schließlich geht es hier um das Leben von Menschen. Australien verbietet Social Media für Kinder unter 16 Jahren.
Ab dem 10. Dezember müssen Social-Media-Unternehmen angemessene Maßnahmen ergreifen, um Nutzer unter 16 Jahren in Australien daran zu hindern, Zugang zu ihren Plattformen zu haben. Laut einer Studie der Regierung nutzen 96% der Kinder im Alter von 10 bis 15 Jahren Social Media. 70% von ihnen kommen dabei in Kontakt mit schädlichen Inhalten, darunter frauenfeindlichen Inhalten, Cybermobbing und Grooming. Das Verbot betrifft 10 wichtige Plattformen, darunter Facebook, Instagram, Snapchat und TikTok. Die Regierung will, dass die Plattformen das Verbot durch Technologien zur Altersüberprüfung durchsetzen, wie zum Beispiel durch Überprüfung der Identität und durch Gesichtserkennung. Allerdings gibt es nach wie vor Bedenken über die Zuverlässigkeit und Wirksamkeit dieser Technologien. Bei Nichtbeachtung drohen den Plattformen Geldstrafen. Kritiker bezweifeln, dass das Verbot Online-Gefahren wesentlich reduzieren wird, da es nicht für Dating-Websites oder Gaming-Plattformen gilt. Sie betonen, dass es sinnvoller wäre, Kinder über die sichere Nutzung von Social Media aufzuklären. Die Regierung räumt ein, dass das Verbot möglicherweise nicht perfekt ist, hält es jedoch für einen notwendigen Schritt, um die Sicherheit von Kindern online zu schützen.
Wow, ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 16 Jahren. Das ist schon eine drastische Maßnahme. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob es wirklich sinnvoll ist.
Das ist es. Und ich glaube sogar, dass es effektiv sein könnte. Kinder begegnen online so vielen negativen Einflüssen, darunter auch frauenfeindlichen Inhalten. Das Verbot könnte sie davor schützen.
Aber sollten wir Kindern nicht lieber beibringen, wie sie mit diesen Plattformen umgehen sollen, anstatt sie davon fernzuhalten?
Aufklärung ist wichtig. Aber die Realität ist, dass viele Kinder nicht in der Lage sind, mit dem Druck umzugehen, den sie online erleben. Ein Verbot ist vielleicht der einzige Weg, sie zu schützen.
Aber was ist mit Freiheit? Social Media schaffen Raum, um sich auszudrücken und kreativ zu sein. Ein Verbot könnte das hemmen. Ein Verbot geht auch nicht auf die Ursachen dieser negativen Inhalte ein.
Das stimmt. Aber wenn junge Nutzer ständig mit negativen, schädlichen Inhalten bombardiert werden, lernen sie möglicherweise nie, sich positiv auszudrücken. Das führt zu einem Teufelskreis.
Da ist was dran. Eine Social-Media-Pause könnte Ihnen die Gelegenheit geben, sich ohne den Einfluss dieser toxischen Faktoren weiterzuentwickeln. Ich habe zwar meine Zweifel, aber vielleicht funktioniert es ja. Evolutionsbiologie. Erster Kuss vor über 16 Millionen Jahren.
Eine am 19. November in der Fachzeitschrift Evolution and Human Behavior veröffentlichte Studie hat die Geschichte des Küssens untersucht. Forscher der Universität Oxford haben die evolutionären Wurzeln des Küssens erforscht und dazu die Praxis des Küssens bei Primaten untersucht. Sie stellten fest, dass das Küssen viel weiter zurückreicht als das Aufkommen des modernen Menschen vor 250.000 Jahren. Durch die Analyse eines riesigen evolutionären Stammbaums von Menschen und Menschenaffen kamen die Forscher zu dem Schluss, dass der letzte gemeinsame Vorfahre aller Menschenaffen vor 21,5 bis 16,9 Millionen Jahren wahrscheinlich schon geküsst hat. Diese Erkenntnis stellt die Vorstellung in Frage, dass Küssen lediglich ein kulturelles Merkmal ist und spricht stattdessen dafür, dass es tiefe evolutionäre Wurzeln hat. Trotz dieser Erkenntnisse warnen die Forscher, dass die Studie Grenzen hat und nur einen Ausgangspunkt für die Erforschung der Evolution des Küssens bildet. Weitere Probleme waren die Analyse der nur begrenzt vorhandenen Daten über das Küssen bei anderen Tieren und die Festlegung einer Definition des Küssens an sich. Die Forscher einigten sich hier auf einen direkten, nicht aggressiven Mund-zu-Mund-Kontakt, bei dem keine Nahrung transferiert wird.
Also, ich finde, dass der Vergleich zwischen uns und Primaten die Sache zu sehr vereinfacht.
Wie meinst du das? Die Studie zeigt, dass Küssen bei allen Primatenarten verbreitet ist.
Sicher, sie zeigen Verhaltensweisen, die dem Küssen ähneln. Aber es unterscheidet sich doch deutlich von dem, was wir Menschen erleben.
Ist es nicht trotzdem faszinierend, dass die Wurzeln eines so intimen Verhaltens bis zu unseren Verwandten unter den Primaten zurückverfolgt werden können? Das deutet auf einen evolutionären Zweck hin. Vielleicht geht es um soziale Bindungen oder die Partnerwahl.
Vielleicht. Aber denkst du nicht auch, dass Menschen einen viel komplexeren Kontext rund um das Küssen entwickelt haben? Für uns ist es mit kultureller Bedeutung und mit Emotionen verbunden, die über den rein körperlichen Kontakt hinausgehen.
Auf jeden Fall. Aber genau das macht den evolutionären Aspekt so faszinierend. Es zeigt, wie tief Intimität in unserer Natur verwurzelt ist.
Das stimmt. Aber man könnte trotzdem argumentieren, dass unsere heutige Praxis des Küssens eher ein soziales Konstrukt als eine biologische Notwendigkeit ist. Denn in bestimmten Kulturen, wie zum Beispiel einigen indigenen Völkern Afrikas und Polynesiens, wird überhaupt nicht geküsst. Rekordpreis für Gemälde von Gustav Klimt bei Auktion von Sotheby's.
Sotheby's hat seine neue US-Zentrale in New York mit einer Auktion eröffnet, die Sammler mit einer Auswahl herausragender Kunstwerke begeisterte und einen historischen Rekordpreis markierte. Der Höhepunkt des Abends war Gustav Klimts Bildnis Elisabeth Lederer, das für 236,4 Millionen Dollar versteigert wurde. Das Klimt-Gemälde ist damit das teuerste moderne Kunstwerk, das jemals versteigert wurde und das wertvollste Objekt, das Sotheby's je verkauft hat. Es übertraf den bisherigen Rekord aus dem Jahr 2022, der durch den Verkauf von Andy Warhols 195 Millionen Dollar teurem Marilyn Monroe-Porträt aufgestellt worden war und markierte einen bedeutenden Moment für den Kunstmarkt, der in letzter Zeit eine Flaute erlebt hat. Neben Klimt kamen weitere bemerkenswerte Werke unter den Hammer. So wurde ein Gemälde von Edvard Munch für 35,1 Millionen Dollar versteigert und ein Landschaftsbild von Klimt für 86 Millionen Dollar. Allerdings wurden nicht alle Auktionslose verkauft. Werke von Kerry James Marshall und Barclay L. Hendricks fanden keinen Käufer. Maurizio Cattelans goldene Toilette aus 18-karätigem massivem Gold erhielt nur ein einziges Gebot. Dieses lag nur knapp über dem Goldpreis des Objekts.
Ich finde, dieser unglaubliche Verkaufspreis von 236,4 Millionen Dollar zeigt, wie absurd die Preise für Kunst heutzutage sind. Dass ein Porträt so viel kosten kann, scheint mir realitätsfremd.
Kunst ist subjektiv. Klimts Gemälde haben eine historische Bedeutung und emotionale Tiefe. Für Sammler sind sie wahrscheinlich jeden Cent wert.
Aber es wirft auch Fragen über den Zugang zu Kunst auf. Bei solchen Preisen ist es offensichtlich, dass nur die Allerreichsten wirklich an Kunst teilhaben können.
Bei Auktionen geht es darum, Rekorde aufzustellen und für Aufsehen zu sorgen.
Vielleicht, aber ich finde das problematisch. Die Kunstwelt scheint sich mehr in Richtung Investitionsobjekte als in Richtung Wertschätzung von Kunst zu bewegen. Kunst sollte für alle da sein, nicht nur für die Superreichen.
Ich finde, du übertreibst. Betrachte die Kunstszene doch einmal aus einer historischen Perspektive. Heutzutage gibt es überall Kunstmuseen. Viele davon sind kostenlos und für jedermann zugänglich. Ich glaube, dass die Wertschätzung von Kunst zunimmt und nicht abnimmt.
Ich hoffe, du hast recht. Verglichen mit dem Klimt-Gemälde haben sich selbst wohlhabende Sammler nicht besonders für die goldene Toilette interessiert. Es gibt also noch Hoffnung für die Menschheit. Flavoring Particles, Modalpartikel, Part 2. Glühweinpreise gehen durch die Decke.
Es ist wieder Vorweihnachtszeit und für viele Deutsche gehört in dieser Zeit ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt dazu. Natürlich darf dann auch ein Glühwein nicht fehlen. Dieser ist zwar äußerst beliebt, doch die Preise für das Heißgetränk sollen in diesem Jahr an einigen Orten die psychologische Grenze von 5 Euro pro Becher durchbrechen. Bei manchen sorgt das für Ärger, andere zeigen Verständnis.
5 Euro für einen Glühwein ist schon ziemlich viel Geld. Und wenn man seinen Glühwein da noch mit Schuss nimmt und das Pfand hinzuzählt, legt man glatt 10 Euro für einen Becher hin.
Zumindest das Pfand für den Becher bekommt man ja wieder. Es sei denn, man möchte diesen als Andenken mit nach Hause nehmen.
Aber können sich die Leute den Glühwein denn überhaupt noch leisten? Eigentlich sollte so ein Weihnachtsmarkt doch für alle sein, unabhängig vom Einkommen.
Die Frage sollte wohl eher lauten, ob sich die Leute den Glühwein leisten wollen. Denn man übersteht die Weihnachtszeit zur Not auch ohne welchen zu trinken.
Also ich komme ohne Glühwein überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung. Ich kann gar nicht verstehen, warum er denn immer teurer wird. Es wird ja nicht unbedingt der beste Jahrgang verkocht.
Das wäre wohl auch zu schade. Aber es kommen noch ein paar andere Faktoren dazu. Immerhin müssen Leute bezahlt werden, die ihn ausschenken. Es gibt eine Standmiete und zu guter Letzt muss es ein gut ausgearbeitetes Sicherheitskonzept geben, ohne das ein Weihnachtsmarkt in der heutigen Zeit leider überhaupt nicht möglich wäre.
Der Glühwein ist mit 5 Euro schon teuer, aber ich habe den Eindruck, dass er auch 6 oder 7 Euro kosten könnte. Die Leute würden ihn trotzdem kaufen.
Ob dein Eindruck richtig ist, werden erst die Zahlen zeigen. Es kann gut sein, dass auf den Weihnachtsmärkten zwar der Bär los ist, die Menschen aber weniger Glühwein trinken.
Meinst du denn, sie genießen einfach die weihnachtliche Atmosphäre und sparen beim Glühwein?
Genau. Wirst du dir denn Glühwein zu diesem Preis leisten?
Ich weiß es noch nicht. Irgendwie ist mir das Erlebnis auf einem Weihnachtsmarkt schon wichtig. Es hat einfach Tradition. Ich glaube, dafür würde ich auch einen entsprechenden Preis zahlen.
Du könntest dir auch einfach ein paar Leute nach Hause einladen und Glühwein in einem großen Topf selbst kochen.
Ich weiß überhaupt nicht, wie das geht.
Ganz einfach. Du erhitzt Rotwein, Orangensaft, Nelken und Zimtstangen in einem großen Topf. Wenn du möchtest, kannst du noch ein wenig Zucker und Rum für den Geschmack dazugeben.
Mehr muss man nicht machen? Da kann ich überhaupt nichts falsch machen.
Doch, auf eine Sache musst du schon achten. Der Glühwein darf nicht zu heiß werden, denn bei über 78 Grad Celsius verkocht der Alkohol und der Glühwein verliert an Geschmack.
Also, ich glaube, die Weihnachtszeit kann kommen. Sich pudelwohl fühlen. To feel very comfortable. Die Kessler-Zwillinge. Ein Leben zu zweit. Die berühmtesten Zwillinge Deutschlands sind tot. Am 17. November starben Ellen und Alice Kessler im Alter von 89 Jahren in ihrer Villa in Grünwald bei München durch assistierten Suizid. Alice und Ellen fühlten sich pudelwohl, wenn sie zusammen waren. Sie verbrachten ihr ganzes Leben gemeinsam.
Sie hatten sicherlich ein volles Leben. Sie wurden am 20. August 1936 in Nerchau geboren. Sie machten sich als Sängerinnen, Schauspielerinnen und Tänzerinnen einen Namen und nicht nur in Deutschland. Sie fühlten sich auch in den USA, in Italien und Frankreich pudelwohl und waren dort sehr berühmt.
Ja, lange Zeit hatten sie den Beinamen »Die schönsten Frauen der Welt«.
Genau, und das waren sie auch. Sie wuchsen in Leipzig auf und nahmen mit 6 Jahren bereits Ballettunterricht. Mit 11 Jahren wurden sie in das Kinderballett der Oper Leipzig aufgenommen. 3 Jahre später bestanden sie dann die knallharte Aufnahmeprüfung für die Operntanzschule Leipzig.
Sie fühlten sich dort pudelwohl.
Aber aus der DDR wollten sie nichts wie weg. 1952 nutzten sie dann ein Besuchervisum zur Flucht zum Vater in Düsseldorf. Die Mutter kam dann später nach. Die beiden älteren Brüder starben in ihrer Kindheit an Gelbsucht und Typhus.
Was für eine Tragödie! Ich habe außerdem gehört, dass der Vater ein Alkoholiker und extrem gewalttätig war. Er schlug nicht nur die Zwillinge, sondern auch die Mutter. Demütigungen waren wohl an der Tagesordnung.
Er hatte auch eine Geliebte.
In so einem gewalttätigen Haus ist es schon normal, dass sich die Zwillinge aneinander klammerten und so ein extrem enges Verhältnis entwickelten.
Das stimmt schon. Aber ich muss zugeben, dass ich mich manchmal gefragt habe, ob die beiden sich nicht zu nahe standen.
Was meinst du genau? Ist doch klasse, wenn du dich auf einen anderen Menschen 100% verlassen kannst. Die beiden gingen wirklich ihr ganzes Leben bis ins hohe Alter durch dick und dünn.
Ist es das wirklich? Also erstens mussten beide immer völlig identisch aussehen. Individualität war hier nicht gefragt. Beide haben nie geheiratet und hatten keine Kinder. Jede Beziehung von außen hätte sich zwischen die Zwillinge gestellt und deshalb ging das eben nicht. Das kann ja schön sein, es kann aber auch die Hölle sein, oder?
Immerhin hatten beide mehrjährige Beziehungen. Ellen mit dem italienischen Schauspieler Umberto Orsini, Alice mit dem französischen Sänger Marcel Amon und dem italienischen Schauspieler Enrico Maria Salerno.
Ja, aber sobald es richtig ernst wurde, war es vorbei. Beide lebten lange Zeit in Italien, zogen sich sogar für den italienischen Playboy aus. Man hört, sie hatten ein wildes Leben. Aber eben immer zu zweit.
Auch in Hollywood fühlten sie sich pudelwohl. Sie tummelten sich mit Stars wie Burt Lancaster, Frank Sinatra und Elvis Presley. Sie waren auch die Ersten, die im Fernsehen Bein zeigten, auch wenn es noch prüde in Strumpfhosen war. Das war 1960. Kaum zu glauben.
Okay, das hat sich jetzt etwas weiterentwickelt.
1987 kehrten die Kesslers nach Deutschland zurück und lebten in der Villa in Grünwald, die sie der Mutter gekauft hatten. Bis ins hohe Alter fühlten sie sich pudelwohl auf der Bühne.
Diesen Sommer wurde ihnen vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder noch der Verdienstorden verliehen.
Danach haben sie sich wohl gesagt, das war's. Ellen war wohl schwer krank. Der Gedanke, eines Tages allein zurückgelassen zu werden, war für Alice offensichtlich unerträglich.
Sie starben, wie sie gelebt haben, selbstbestimmt und unzertrennlich.
Hallo Sabine, schön, dich wieder hier im Studio zu sehen und mit dir gesprochen zu haben über die Themen, die wir heute hatten. Es waren wieder sehr viele Facetten, die wir angesprochen haben in dieser Episode Nummer 490. Ja, was ein guter Anstoß für mich war, war die Sache mit dem Glühwein. Ich bin auch ein überzeugter Glühweintrinker und ja, mit unserer Story über den Glühwein, der jetzt wieder Rekordpreise verlangt werden auf den Weihnachtsmärkten, werde ich vielleicht auch jetzt die nächsten Tage nutzen, um mal etwas Glühwein selbst aufzusetzen und vielleicht ein paar Freunde einzuladen und den Glühwein zu Selbstkostenpreisen anzubieten.
Sehr gut, Michael. Ja, ich finde auch, Glühwein gehört zur Vorweihnachtszeit dazu. Und dank unserer Geschichte hast du ja jetzt auch ein Rezept.
Ganz genau. Ich weiß, wie es geht und werde dir nächste Woche berichten, wie es gelaufen ist.
Wunderbar.
Bis dahin sage ich Tschüss.
Tschüss, bis nächste Woche.